Zinke. Herzlichen Dank für den Vortrag zu Gehirn und Geist, mit der Sie das Themenspektrum dieser Tagung ja um eine ganz maßgebliche Perspektive und um eine aktuelle Fragestellung erweitert haben. Wir haben jetzt etwa 15 Minuten Zeit zur Diskussion. Ich bitte um Wortmeldungen.
Bitte.
Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine Frage zu Ihrem zweiten konstruktiven Teil. Wenn sich Ideen erst in der Arbeit materialisieren, was passiert dann im Gehirn? Ich meine, da gibt es ja feuernde Neuronen. Es gibt ja eine unglaubliche Komplexität in der Dynamik zwischen diesen Neuronen. Was machen die denn da, wenn da nicht Ideen, die ja in ihrer nach ihrer Ansicht vorhanden sind, wenn die sich nicht dort im Material niederschlagen, sondern erst später, was macht all das Material im Gehirn? Und in dem Zusammenhang möchte ich auch diese abstrakte Einheit zwischen Geist und Gehirn, die Sie ja festzustellen meinen, in Frage stellen. Wenn ich mir zwei Dinge vorstelle, Pullu und Nullu, und Pullu dadurch definiere, dass es nicht Nullu ist, und Nullu dadurch definiere, dass es nicht Pullu ist, dann sind zwar Pullu und Nullu eine Einheit, nämlich als komplementär, aber das ist eine triviale Tatsache. Das weist nicht auf irgendeine real existierende, in der Wirklichkeit existierende Einheit hin.
Deswegen habe ich da ja auch von einer abstrakten Einheit geredet. Erst einmal, was machen denn die ganzen Neuronen, während ich ein neurowissenschaftliches Experiment aufbaue oder während ich einen Vortrag schreibe? Ich habe keine Ahnung. Die machen sich ja ganz, ganz viel. Das, was die machen, man kann negativ sagen, ist in irgendeiner Art und Weise wichtig. Also man kann immer feststellen, wenn bestimmte Gehirnareale defekt sind, tot sind, verletzt sind, was auch immer, dann sind bestimmte kognitive Leistungen zumindest für einen gewissen Zeitraum nicht möglich. Das heißt, man kann negativ immer darauf schließen, da gibt es einen Zusammenhang, auch wenn dieser Zusammenhang nicht fest ist. Also man spricht heute davon, dass das menschliche Gehirn sehr, sehr plastisch ist. Das heißt, auch wenn mein Sprachzentrum irreversibel beschädigt ist, auch wenn das dann beschädigt bleibt, kann ich unter Umständen trotzdem wieder sprechen lernen. Dann sind halt andere neuronale Hirnareale aktiv. Das ist gar nicht die Frage, sondern der wichtige Punkt ist, das, was da in meinem Gehirn passiert, das ist keine Idee. Das ist ein elektrochemischer, naturkausaler Prozess, der da stattläuft. Und ich kann auch da keine Idee sehen. Ich kann da immer nur elektrisch-chemische Prozesse sehen und nichts anderes. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Das heißt, ich kann nicht in dem Sinne Gedanken lesen oder so etwas. Auch das kann ich wiederum nur, wenn ich versuche, in einem ganz, ganz groben Sinne, also man kann zum Beispiel Menschen Stress aussetzen, dann kann man gucken, dieser Stress, den die Menschen haben, welches neuronale Bild habe ich da? Und dann kann man schließen, wenn man ein Gehirn sieht, in dem ich dann ein ähnliches neuronales Bild habe, dass der Mensch vermutlich Stress haben wird. Aber ich brauche immer den Rekurs auf das Wissen um den mentalen Zustand. Das heißt, ich kann an dem Bild selber nicht sehen, ist das jetzt Stress oder Glück oder Angst. Das kann ich nur dann sehen, wenn ich glückliche und gestresste und ängstliche Menschen befragt habe und von daher dann diese Bilder gewissermaßen mir gemerkt habe. Und auch das ist nicht ganz zuverlässig möglich. Das heißt, da habe ich gewissermaßen immer nur einen negativen Bezug. Von daher ist die Idee von einem Flugzeug war mein Beispiel, ist wirklich nicht in den elektrochemischen Prozessen, die ich, während ich diese Idee habe, die da mit Sicherheit auch irgendwo in meinem Hirn stattfinden, weil was da in meinem Hirn stattfindet, ist kein Flugzeug, sondern das Flugzeug ist wirklich erst dann, wenn ich es fertig gebaut habe. Das heißt, dann hat sich die Idee immaterial realisiert. Und das heißt, das Flugzeug, obwohl das ja eigentlich auch nur ein Stück Naturstoff ist, kann von daher als eine Realisierung einer Idee bezeichnet werden, was ich bei einem neuronalen Prozess in der Form nicht machen kann.
Okay, die nächste Frage.
Entschuldigung. Ich fand Ihre Beschreibung sehr spannend und es wurde immer dramatischer, für mich jedenfalls, auf Ihre Auflösung zu warten. Und ich finde es sehr naheliegend für mich als Soziologen, dass Sie die Hegel-Marx'sche Spur wieder aufgenommen haben, dass das keine abstrakten Antinomien sind im Denken, sondern dass das durch Arbeit sehr wesentlich vermittelt ist, was überhaupt das gedacht werden kann und dass das überhaupt nicht abstrakte Körperfunktionen sind, die nur von Menschen erdacht werden, die schon längst einen endlos langen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess hinter sich haben, an dessen Punkt sie dann darüber nachdenken, wie neuronale Netze funktionieren. Was ich vermisse, ist, dass eigentlich die Anthropologie, also das Leib a priori hat das Apel mal genannt, finde ich auch selbstverständlich, also ein Gehirn in Nährlösung wird nicht denken und auch keine Freiheit haben, also auch Leib a priori. Aber die Anthropologie hat einen anderen, noch eine ganz andere Quelle, glaube ich, vorausgesetzt. Ich hoffe, dass Sie die nicht nur jetzt mit dieser Bezugnahme auf Gesellschaft unterstellt haben, dass nämlich Menschen in Gesellschaft, in sehr einfachen Urgesellschaften beginnen, sich herauszuentwickeln aus Primatenstrukturen und dabei dadurch, dass sie Sprache lernen, sehr einfache Sprechvermögen entwickeln, einfache Symbolisierungsprozesse, dadurch überhaupt erst denken lernen. Und das würde beinhalten, dass man diesen Prozess, den Sie beschreiben, überhaupt nicht abstrahieren darf aus der Geschichte der Menschheit, aus der anthropologischen Geschichte des Menschwerdens und dem aktuellen Gesellschaftszustand, in dem beispielsweise die technologischen Voraussetzungen ja doch gegeben sein müssen, um so ein Flugzeug zu denken. Bitte schön, wer hätte vor 200 Jahren über Raketen nachgedacht oder Atomkraftwerke oder sowas? Das können Sie noch weiter bis nach Griechenland und wo immer zum ersten Mal sprachlich Gedanken formuliert wurden, zurückverfolgen. Das ist immer relativ natürlich zu den gesellschaftlich praktischen, ökonomischen, machtbezogenen, politischen Verhältnissen. Und das fände ich im Moment bei Ihnen etwas durch den Arbeitsbegriff zu wenig repräsentiert, sagen wir mal. Ja.
Also es stimmt, ich bleibe da sehr abstrakt. Auch mein Arbeitsbegriff bleibt natürlich sehr abstrakt. Ich denke, um auf den mir wichtigen Punkt hinzuweisen, kann man das auch so machen? Wenn man dann tatsächlich in eine detailliertere, genauere Gesellschaftskritik ausbauen möchte. Und ich denke, da kann man auch zeigen, dass gerade das, was die Hirnforschung an Resultaten hervorbringt, dass das sehr viel über die momentanen gesellschaftlichen Bedingungen sagt und sehr wenig über menschliche Hirne. Dann müsste man sowas mit einholen. Ich wäre allerdings vorsichtig. Also natürlich gibt es immer gesellschaftliche Bedingungen, auch für so etwas wie Bedürfnisse und Wünsche und was man sich ausdenken kann. Andererseits ist das kein determinierendes Verhältnis, würde ich sagen. Also gerade mein Lieblingsbeispiel mit dem Flugapparat, das wurde schon Jahrhunderte sich ausgedacht, bevor man es dann tatsächlich technisch umsetzen konnte. Von daher dann vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, weil sich das eigentlich sehr, sehr lang auch durch die Geschichte zieht. Aber ansonsten ja.
Okay, wenn ich es richtig sehe, haben wir jetzt noch 5 Meldungen und ich würde gerne auch noch was sagen. Darf ich daher prophylaktisch um Kürze bitten in den Antworten und in den Fragen?
Ich glaube, okay, ich versuche es. Also es sind sozusagen 3 Unterfragen oder so. Aber also zunächst mal, Sie haben mehrmals irgendwie gesagt, Materie per Definition nicht Idee oder ideell und so. Vielleicht kurz, warum ist es ein Gegensatz und was, wie würden Sie Materie und Idee jetzt sozusagen einfach mal charakterisieren? Weil das führt mich dann, wie geht es, dass man davon ausgeht, dass es sowas wie einen notwendigen Widerspruch gibt? Also was ist ein Widerspruch, wenn ein Widerspruch nicht mit der Bedeutung verbunden ist, dass etwas nicht sein, also dass das, was widersprüchlich eben ist, nicht sein kann? Sie haben das ja selber immer als Argument gegen Identitätstheorie und Dualismus benutzt, dass die eben widersprüchlich in sich sind. Aber warum setzen Sie dann quasi in Ihrer Theorie Sein selbst als widersprüchlich an? Wie kann man sowas machen? Und sozusagen jetzt dann, was ich vermuten würde, dass vielleicht das Problem daran liegt, oder warum, weil Sie jetzt auch einen Widerspruch formulieren müssen, weil Sie, also sozusagen eine Vermutung, die Richtung, die ich jetzt vielleicht denken würde, dass tatsächlich die Begriffe der Materie und des Ideellen irgendwie falsch angesetzt sind, dass man es möglicherweise tatsächlich über diesen Arbeitsbegriff machen kann, machen muss, aber dann sich die Frage eines Widerspruchs eben gar nicht mehr stellt. Ja.
Materie ist das, was wir durch unsere äußere Sinnlichkeit im weitesten Sinne wahrnehmen können und was dann auch streng unter im selbst äußerlichen Gesetz, nämlich den Naturgesetzen, steht. Nichtsinnliches Gedachtes ist reflexiv, kann sich selbst Gesetze geben, kann sich selbst bestimmen und so weiter, kann ich nicht sinnlich wahrnehmen.
Christoph Henning. Ich möchte kurz fragen mit diesen, also erstmal bin ich der Meinung, klar, man muss Geist und Gehirn.
Ja, aber das war schon so lang, wir müssen die anderen Fragen noch dran nehmen. Tut mir leid, ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben 7:15. Können Sie nachher in der Pause klären.
Ja. Genau. Bitte. Also, wenn man die beiden Sachen unterscheidet, bleibt die Frage, wie bezieht man sie wieder aufeinander? Und es gab diese drei Möglichkeiten. Einmal Reduktion, also es gibt nur einen, das war falsch. Dann gibt es die Möglichkeit Dualismus, ist auch falsch. Und dann gibt es die Möglichkeit Emergenz, das wurde aber auch abgelehnt. Jetzt frage ich mich, ist eigentlich dieser Begriff Einheit des Gegensatzes? Ist das eine vierte Möglichkeit? Wenn ja, wie? Also ich sehe noch nicht so richtig, was das für eine vierte Position eigentlich ist. Denn man muss ja erstmal sagen, wie das eigentlich möglich ist, ja? dass es sowas gibt wie eine Einheit des Gegensatzes. Also wie beziehen Sie sich denn jetzt konkret aufeinander? Und ich finde, das Beispiel der Arbeit ist da noch keine Erklärung, das ist nur eine Illustration, was man damit meint, weil natürlich ist in der Arbeit immer eine Idee und was natürlich ist, aber das ist ja im Gehirn immer so. Ja? Da kann jetzt der Hirnforscher sagen, klar, also Arbeit mache ich immer, die Leute im Lab arbeiten ja auch. Das heißt, die Frage wäre, wie sieht diese vierte Position aus? Und mein Vorschlag wäre, dass man vielleicht diese Kausalität doch ein bisschen wieder aufknackt, weil das Gehirn ist einfach sozusagen völlig kausal determiniert. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich meine, wenn man zum Beispiel sagt, was ist der Geist? Ja? Was gucken überhaupt die Hirnforscher an? Die gucken sich die Prozesse an. Sie sagen zum Beispiel, was ist Rechnen? Und dann können sie mir sagen, das ist da und da. Die sagen aber nicht, an welche Zahl denke ich jetzt? Oder gar sowas wie, ist das jetzt wahr oder falsch? Das sagen die ja gar nicht. Ja? Und das heißt, diese Naturkausalität, die sie da untersuchen, die bezieht sich ja gar nicht auf den Inhalt der Gedanken. Und wenn man das aber mal ernst nimmt, meine ich, dann ist ja auch dieser Gegensatz viel, viel weniger krass. Das heißt, dann könnte man die Freiheit vielleicht doch in die Natur verlegen, ein bisschen mehr, was ich glaube, was die Hirnforscher auch wollen, und käme dann Schelling, Marx und Adorno, glaube ich, ein bisschen näher, die ja genau das versucht haben, ja, diesen Gegensatz dadurch ein bisschen aufzulösen, indem man sagt, die Freiheit selber ist in der Natur natürlich verankert. Ja. Also insofern, gut, jetzt habe ich viel geredet.
Das müsste ich jetzt weiter ausholen, die Zeit haben wir nicht, deswegen nur ganz kurz. Es gibt Widersprüche, die sich nicht logisch sauber auflösen lassen, die muss man aushalten. Dass die Natur also auch nicht als komplett vollständig geschlossenes kausales System gedacht werden kann und dass natürlich Kausalität selbst auch kein empirisches Phänomen, sondern etwas Gedachtes ist, ja. Heißt aber nicht, dass ich dann die Freiheit in das Gehirn legen kann. Ich denke, das würde dann nämlich genau wieder zu dem Fehler führen, gewissermaßen diese Differenz, die ja als Differenz auch gerade wichtig ist, dafür, dass so etwas wie Arbeit möglich ist, im weitesten Sinne, die dann genau das wieder gewissermaßen auflösen würde. Das geht nicht. Also ich würde sagen, den Widerspruch daran müssen wir mal festhalten.
Ich versuche es ganz kurz zu halten. Ich glaube, ich bin im Großen und Ganzen mit dem einverstanden, was Sie gesagt haben. Hier sitze ich. Und habe aber den Verdacht, dass Sie sozusagen mit Ihrer pragmatistischen Rückbindung dieser neurophysiologischen Arbeit sozusagen nicht weit genug gehen oder nicht richtig ernst machen. Und ich frage mich, ob das vielleicht daran liegen könnte, das ist auch eine Diskussionsfrage, ob das vielleicht daran liegen könnte, dass Sie sozusagen dem Gegner so weit entgegengekommen sind, dass Sie ihn sozusagen gar nicht mehr richtig kritisieren können. Ihr Begriff von Arbeit scheint auch zu präsupponieren, es gibt sozusagen die Natur auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es da die Idee. Und die Arbeit ist dann dasjenige, was da getrennt ist, vermittelt. Wenn das Konzept von Arbeit wäre, dann hätten wir sozusagen eine Konzeption, die mich ganz stark erinnert an sozusagen die Lukacsche Überlegung, Arbeit als Selbsthervorbringung der Gattung. Dann hätten wir sozusagen höherstufig wieder einen Naturalismus, gegen den Sie ja argumentiert haben, nur eben in Form einer solchen Naturgeschichte der Menschheit. Könnte es sein, dass, wenn man mit dem Pragmatismus ernst macht, und sozusagen eher bei Hegel und Marx landet, dann wäre Natur und Geist Unterscheidung an der Tätigkeit oder an der Arbeit. Und dann wäre man sozusagen viel stärker bei dem, was Sie am Ende gefordert hatten, nämlich den methodischen Ansatz in der wirklichen Praxis.
Da wir schon so fortgeschritten sind, schlage ich vor, Ihre Wortmeldung noch hinzuzunehmen und Ihre auch. Ich ziehe meine zurück, dann können Sie noch einmal antworten und dann müssen wir zur Pause schreiten.
Danke, Uwe Gartz, Dr. Manuel Fuhrmann, Philosoph und Erziehungswissenschaftler. Ich wollte noch zwei Sachen ergänzen, sozusagen, zu Ihrem tollen Vortrag. Nonlinearität und Kausalität. Also der Begriff Nonlinearität ist mir abgegangen, dahingehend, dass die Kausalität ja wie nach Kant sozusagen vom Menschen, eine vom Menschen der Natur aufgezwängte Kategorie ist. Also ich, so wie ich das sehe, ist es ein Henne-Ei-Problem zu meinen, das Gehirn würde jetzt sozusagen das Bewusstsein hervorbringen oder das Bewusstsein des Hirns.
Also ich glaube, es hat mit dem systemischen Wechselspiel zu tun, dass es eben beide Komponenten braucht, womit dann sozusagen diese systemischen Prozesse ausgelöst werden können. Also wenn das Gehirn als physische Komponente zusammenkommt und da eine Aktivität vorgeht,
ich kann Sie hören.
Wenn sozusagen diese physikalische Aktivität im Gehirn, mhm, als Entität angenommen der Fall ist und eine non-materiell angenommene Entität des Bewusstseins zusammenkommen können, diese Wechselspiel systemische Prozesse und damit Kreativität letztlich hervorbringen. Also, also es geht letztlich um das Setting herzustellen, was das begünstigend für sozusagen Emergenzphänomene, für das Schaffen von Neuen notwendig ist.
Bitte, letzte Frage dort hinten.
Nochmal an? Jetzt ist an. Danke. Und zwar, ich hatte auch eigentlich nur zwei Anmerkungen, die ich noch machen wollte. Und zwar einerseits, dass wir insgesamt ja jetzt vor dem Problem stehen, dass das Bewusstsein, durch anderes Bewusstsein ja erst angefixt wird oder erst hervorgebracht wird. Und dass es da den interessanten Versuch von John R. Searle gibt, sprechakttheoretisch das Body-Mind-Problem ebenfalls auch anzugehen, der auch aber auch ein Konzept von der Freiheit entwickelt, was jetzt Ihrem ein bisschen auch nicht so nah liegt. Das wollte ich nur so anmerken. Und dann gibt es auch, hatte ich Ihre Position zu Wolf Singer auch immer sehr, sehr in eine Richtung deutend auch nur so gelesen. Und ich wollte da verweisen, dass er mit Mathieu Ricard auch ein interessantes Buch geschrieben hatte, in dem durchaus auch erwähnt wird, dass es zum Beispiel bewusste Prozesse im Gehirn gibt, auf Meditationsebene, in denen man neuronale Prozesse auch steuern kann. Also dass man nicht nur, dass seine Position nicht nur ist, dass man dem komplett unterworfen ist, sondern dass man dem gegenüber auch Techniken sogar entwickeln kann, um darauf einzuwirken. Und Wolf Singer auch durchaus sagt, dass einem zwar die Freiheit des Willens nicht gegeben ist, aber die Freiheit des Unwillens, also eine Ablehnung dessen, dem man sich ausgesetzt fühlt, wodurch ja dann doch wieder durch die Hintertür ein Freiheitsgedanke entsteht. Also das fand ich ein bisschen krass von Ihnen.
Stehen Sie vor der Herausforderung,
auch viele Fragen. Umgekehrter Reihenfolge. Wolf Singer, und er hat auch solche Sachen, wo er sagt, naja gut, wir können nicht Ja sagen, aber wir können Nein sagen. Ich würde sagen, das rettet ihn nicht, sondern das ist gewissermaßen nur der Ausdruck von der Widersprüchlichkeit seiner Theorie oder einer der Punkte, an denen die Widersprüchlichkeit seiner Theorie herauskommt. Dass nämlich dadurch, wie Sie gerade gesagt haben, dann doch wieder ein Freiheitsbegriff da ist. Dann ist man irgendwie doch frei, aber irgendwie auch nicht. Das ist Unfug. Dann Nonlinearität, dass da in nonlinearen, sehr komplexen Hirnprozessen, dass dann da etwas zusammenkommt, eine denkende Substanz und eine physikalische Substanz, begreife ich nicht. was soll da wie zusammenkommen? Weil eine denkende Substanz ist ja nichts, dann wäre es ja wieder was Physikalisches. Also wenn ich im Gehirn, selbst wenn ich nonlineare und sonst was wie chaotische Prozesse habe, das ist ein physikalisches Phänomen. Und wenn da irgendetwas mit in Wechselwirkung stehen soll, dann muss das auch ein physikalisches Phänomen sein. Und dann können das irgendwelche Quanten sein oder sonst was, aber denken ist es nicht. Deswegen würde ich diesen Ansatz ablehnen. Dann, Ihre Frage fing an mit der Frage, ob ich Hirnforschern zu weit entgegenkomme. Da würde ich sagen, also die Hirnforscher, mit denen ich bis jetzt geredet habe, sahen das meistens sehr anders. Aber die eigentliche Frage lautete anders, die nach dem Pragmatismus und dem Arbeitsbegriff. Es ist eher Hegel und Marx.
Gut, das war eine wunderbar kurze Antwort. Damit sind wir am Ende der Diskussion. Ich danke Ihnen nochmal, Frau Zunke, danke aber auch allen Diskutanten. Jetzt gibt es einen kleinen Imbiss und um 20 Uhr geht es weiter. Dankeschön.